Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
3, 5, 9. Das ist eine ungerade Zahl, das heißt also, ich bin dran mit der Eröffnung der Sendung. Und ich begrüße alle, die uns zuhören und die uns bisher treu geblieben sind. Das ist eine ganze Menge an Leuten, von denen ich weiß, die immer noch die Sendung hören. Und deshalb haben wir uns angestrengt. Hören Sie mal was Wolfgang Rudolf vor.
Alles zu begrüßen, die ihre Lauscher aufgesperrt haben. Das erstmal auf jeden Fall. Es kommen erstaunlicherweise auch immer noch neue Leute dazu. Das muss man wirklich sagen. Jede Woche kommen mehrere Mails, die sagen, ich habe euch wiedergefunden und ihr seid wieder da. Und ich habe seit WDR-Zeiten da immer gehört, geguckt und jetzt wiedergefunden. Also das finde ich schon erstaunlich. Das ist also noch lange nicht das gesamte Potenzial erschöpft, was wir haben. Wir haben wahrscheinlich mal so 5% und die 95, die kriegen wir in den nächsten 5 Jahren zusammen. Oder, Heinz?
Also ich möchte erstmal alle ganz herzlich begrüßen. Und es ist doch schön, dass sich unsere Basis immer mehr verbreitert. Auch wenn es teilweise alte Zuhörer sind oder Zuschauer sind, die noch aus der WDR-Zeit sind, aber es kommen eben auch neue dazu. Also ich kenne einige aus dem Bekanntenkreis, die mich irgendwann angesprochen haben und sagten, ey, du machst ja da auch mit. Ich habe das jetzt irgendwann mal entdeckt, das war toll. Die kannten die WDR-Version gar nicht.
Mhm. Ja, das ist doch schon lange her.
So junge Leute gibt's auch noch.
Stimmt. Das ist auch schon lange her. Wir haben 2003, haben wir aufgehört, 2003.
Ja, das ist jetzt gerade so 10 Jahre geworden. Anfang Februar.
Unglaublich, ne? Unglaublich, wie die Zeit vergeht.
Ja, seitdem gibt's neue Menschen, ja, die damals nicht mitgekriegt haben.
Und für mich, um ein bisschen da einzuleiten, ist die Zeit von damals, also so 1999, 1998, 97, da habe ich selbst angefangen und wollte etwas basteln und bauen, was das Heim zu Hause steuern kann, mit Telefon und mit Relais und dass man Rollladen hochziehen kann und runterlassen kann. Und die Idee war ganz einfach von diesem Lallus, so hieß das Gerät, weil er lallte. Er lallte nämlich die Meldungen zurück.
Garage geöffnet. Ich dachte, du hast das abgeleitet von Raimundos Lallus.
Ja. Das war ja vorher, hatte ich den Automaten für BTX gehabt. Also da müssen wir jetzt mal ein bisschen früher anfangen. Und dieser Automat hat jeden Tag neue Seiten eingespielt. Das war der Lulus von Raimundus Lulus. Und jetzt habe ich einen Automaten gebaut für zu Hause. Der hat alles angesagt. Deshalb war es der Lallus. Da war ein Voice-Chip drin, der war damals ziemlich neu. Da konnte man 1 Minute lang kleine Angaben drauf in Segmenten spielen. Zum Beispiel Tür zu, Tür auf oder ein, aus oder kalt, warm oder. Und die konnte man dann per Programm abfragen. Man konnte dieses Gerät anrufen und hat dann die Statuswerte zurückgekriegt. Garage ist offen. Heißt es offen oder auf? Offen. Garage ist offen. Tür ist auf. Und so Sachen. Was vorher nicht ging. Vorher gab es so Schaltungen. Da wurde gepiepst. Einmal war zu, zweimal war piep, piep, war auf. Und das war schon eine Verbesserung. Und natürlich gibt es seit dem Jahre 2007, glaube ich, eine Steuerung, die darauf aus ist, dass man sein Haus auch steuern kann mit vielen, vielen Elementen. Dass man gucken kann, ist das Fenster zu, ist das Fenster auf, ist die Heizung an, ist die Heizung richtig eingestellt, ist das und das und das und das. Und das Ganze heißt Homatic. Wir haben das schon mal im Computerclub gezeigt. Und ich bin in den letzten, kann man sagen, 3 Wochen damit beschäftigt. Und habe einiges Schöne dabei herausgefunden, habe auch einiges herausgefunden, was vielleicht nicht ganz so toll ist. Und da werden wir auch in der Fernsehsendung der nächsten Fernsehsendung ein bisschen darüber berichten, nachdem der Wolfgang Rudolph ja diese von AVM diese Steuerelemente gezeigt hat. Es gibt also noch mehr von dieser Sache. Es gibt auch billigere Sachen. Auch das werde ich wahrscheinlich dann in der übernächsten Sendung dann dabei haben. Das wäre dann von Conair, falls sich jemand da schon mal ein bisschen schlau machen will. Die haben da ein sogenanntes Internet Gateway für 59 Euro. Das ist bedeutend billiger als das, was die Homematic da liefert. Denn da ist man schnell dabei bei jedem Aktor oder da ist man schnell bei 40 Euro dabei. Und wenn man das Ganze zusammenzählt, kommt eine Summe bei raus, wer hätte das gedacht. Und diese Summe ist bei mir schon über 1.000 Euro gestiegen.
Man gönnt sich ja sonst nicht.
Also wir hatten das Homematic-System im März 2011 in der Folge 56.
Ja.
Da haben wir das mal gezeigt. Damals war der Schwerpunkt, dass man auch über so eine Steuerung Türen auf und zu schließen kann. Ja. Weil es eben für diese Systeme sehr viele Aktoren
gibt. Es gibt jede Menge dafür, aber die Aktoren sind alle sehr teuer. Ich habe jetzt gerade vorgestern habe ich einen Bausatz mir bestellt. Der kostete 17 Euro, ist ein Aktor. Und diesen Bausatz habe ich sogar mit dem Lötkolben hingekriegt. Da war ich stolz drauf, aber es war auch so ziemlich, es war am Ende der Leistungsfähigkeit. Ich sehe eigentlich ganz gut mit der Brille, aber es ist nicht dasselbe, was vor 30, vor 40 Jahren war. Ich hatte meine Mühe, es war kein SMD-Chip, aber es war sehr, sehr eng auf der Platine und dann habe ich es dann doch zum Schluss zum Leuchten gebracht und das war mal wieder ein wahnsinniges Erlebnis, was man viel zu selten hat.
Ja, du solltest aber dennoch zufrieden sein, denn es gibt Leute, die können gar nichts sehen, ne? Oder entweder blind geboren, das ist ganz, ganz schlimm, aber es gibt natürlich auch Krankheiten und da bin ich jetzt auf etwas gestoßen, was es schon länger gibt und zwar für Patienten mit Retinopathia pigmentosa, so heißt es. Das ist jetzt in den USA zugelassen worden, ein bionisches Auge. Das wird als Argus 2 gehandelt und in Europa gibt es das schon seit 2011. Es ist schon über 50 Mal eingesetzt worden und das besteht aus drei Teilen. Einmal ein Implantat, welches direkt auf die Netzhaut aufgesetzt wird. Dann gibt es eine Kamera, die außerhalb des Auges ist, die kommt also so eine Brille oder sonst irgendwo hin, und einen Computer. So, und das Implantat, was direkt auf die Retina gesetzt wird, besteht aus 60 Sensoren, die das Bild der Kamera, welches mit dem Rechner umgerechnet wird, auf die Retina überträgt. So, und das ermöglicht jetzt Leuten, die im Laufe ihres Lebens Sehkraft verloren haben, soweit, dass sie im Grunde genommen gar nichts mehr sehen können, wieder sehen zu können. Gut, 60 Bildpunkte ist natürlich nicht viel. Aber wenn man gar nichts mehr sehen kann und kann plötzlich wieder Umrisse sehen, kann wieder Strukturen erkennen, das muss also schon eine wahnsinnige Hilfe sein. Also ich finde das ganz, ganz toll. Ich kann mich erinnern daran, es ist über 20 Jahre her, da habe ich mit dem Professor Eckmüller zusammengesessen.
In Bonn, ja.
Auf dem Petersberg da oben. Und da haben wir uns darüber unterhalten. Und ich habe heute noch die Serviette, eine braune Serviette. Da hat er dieses Projekt skizziert und hat mir darauf schon die Ideen, die Vorstellung und eigentlich die Lösung gemalt mit Kugelschreiber auf eine Serviette, wie ein solches Retina-Implantat aussehen kann und wie es funktioniert.
Aber ich glaube, er sprach damals von 80. Bildpunkten, was ja nicht viel mehr ist als diese 60.
Nur, es hat schon ganz schön lange gedauert, bis man es wirklich umsetzen konnte. Die Übertragung übrigens erfolgt drahtlos. Nicht, dass da jemand meint, jetzt kommt da aus dem Auge irgendwo ein Kabel raus oder so. Es wird also drahtlos auf dieses Retina-Implantat übertragen. In Europa ist es seit 2011 zugelassen. Warum hat es mir keiner gesagt? Aber jetzt, wo es in den USA zugelassen ist, die Firma heißt übrigens Second Sight, da bin ich darauf aufmerksam geworden. Und weil es so wichtig ist, dass man, wenn man gar nichts mehr sehen kann, zumindest hier eine Sehhilfe bekommt, habe ich gedacht, erzählen wir es mal.
Es wäre ja mal interessant zu wissen, ein Freund von mir, ein Musikerkollege, ist von Geburt an blind und hofft sein Leben lang schon darauf, dass er irgendwann mal ein, Anführungszeichen, künstliches Auge kriegt, damit auch er was sehen kann.
Wird natürlich schwer
werden. Aber er hat ja nie sehen gelernt.
Genau. Das wird schwer. Das siehst du an dem Cochlea-Implantat bei den Nichthörenden, dass die müssen unglaublich, also wenn das nicht von Kind auf direkt passiert ist, dann müssen die unheimlich viel Energie reinsetzen, um durch die Logopädie und so weiter dieses Sprechen und dieses Hören zu lernen, weil das Gehirn eigentlich schon abgeschlossen hat und es hat keine Neuronen verbunden zum Hören, weil es auch keine Informationen bekam. Und jetzt, wenn man jetzt mit 40 oder 50 Jahren damit ankommt, dann sagt das Gehirn, vielleicht macht es noch was, aber ich glaube nicht, dass man da großen Erfolg hat.
Ja.
Ja, der müsste irgendwie rangeführt werden.
Ja. Also die Elektronik,
es,
die macht also
das ist ja schon toll, ist ja schon toll, was die Wissenschaft da ermöglicht. Und gerade wie du sagst, Wolfgang Rudolf, wenn einer mit abnehmender Sehkraft irgendwann mal eine elektronische Hilfe braucht und dann wieder eine Orientierungshilfe hat, das ist schon toll. Respekt.
Ja, aber auch in anderen Gebieten ist die Elektronik ja unheimlich. Wenn ich mir diese selbstfahrenden Autos zum Beispiel ansehe, das sind ja nun Projekte, wo Google zum Beispiel sehr dahinter steckt, aber die sind ja vollgestopft mit Technik. Sowas wird in absehbarer Zeit kaum ein Mensch bezahlen können. Und jetzt kommen aber da ein paar britische Wissenschaftler und die sagen, man könnte autonome Autos bauen, die gerade mal 160 Euro teurer sind als ein normales Auto. Eigentlich unglaublich oder so. Aber die Oxforder haben dann so etwas gezeigt und haben auch schon vorgeführt, dass es funktioniert. Allerdings kostet deren Update für einen Nissan Leaf, da haben sie es eingebaut, ist ein Elektroauto also, im Moment noch etwa 6.000 Euro. Die sagen also, wenn man das wirklich in großen Stückzahlen herstellen würde, dann könnte man das wirklich auf erstmal ein Zehntel und dann später auf 160 Euro reduzieren. Und das Ding funktioniert ganz anders als alles andere bisher. Das hat also preiswerte Sensoren und das lernt. Das heißt, ich fahre und das Auto lernt. Das misst also die Umgebung. Es scannt die ab und merkt sich da die Strukturen. Wie sieht das aus? Hat also oben auf dem Dach einen Sensor. Sieht aus wie so ein Google-Auto. Und wenn ich dann die Strecke wieder fahre, dann versucht es, die wieder zu erkennen. Und wenn es ausreichend gelernt hat, dann sagt es, hör mal, ich weiß, wo du bist und ich weiß, wo du hin willst. Ich kann weiterfahren. Und dann übernimmt das Fahrzeug die Steuerung, das heißt die Elektronik, die Steuerung des Fahrzeuges. Weil es ja eine gespeicherte 3D-Abbildung der Straße mit der gesamten Umgebung hat und dann aktuell mit dem vergleicht, was da ist. Also ein ganz, ganz neuer Ansatz, weil so Sachen wie GPS und so, das wissen wir alle, sind zu ungenau und in der Stadt und in engen Straßen geht's auch nicht. Man geht also hier einen neuen Weg. Und wenn das wirklich irgendwann vielleicht einmal zum Preis von 160 Euro, zum Aufpreis von 160 Euro möglich sein sollte, das wäre eine Sensation. Also vorn hat er einen Sensor, der so im 45-Grad-Bereich scannt, vor dem Fahrzeug in der Distanz von bis zu 50 Meter kann er also Gefahren erkennen. Also Stadtverkehr und Stadtgeschwindigkeit ist damit durchaus abzudecken. Er erkennt also Fußgänger oder Autos oder irgendwas, was im Weg liegt und sowas. Und kann dem ausweichen, beziehungsweise sagt dann ganz einfach, übernimm oder ich muss anhalten, ich muss stehen bleiben. Und der andere Sensor, wie gesagt, ist oben auf dem Dach, sieht ein bisschen nach Google aus, obwohl es ein ganz anderer Ansatz ist als das, was Google da entwickelt hat. Eine tolle Entwicklung, was die Engländer da in Oxford, die Wissenschaftler da im Moment auf der Pfanne haben.
Ich finde es, Wolfgang,
wollen wir doch.
Wolfgang, ich finde es eine tolle Sache, dass du am Anfang gesagt hast, das soll etwa 160 Euro oder sowas kosten. Oder wenn es denn 160 Euro oder sowas kostet. Da rettest du bei mir alle meine Probleme, die ich habe, wo ich nicht weiß, was mit dem Euro passiert. Aber wenn das kommt und der Euro gilt noch, das hast du ja gesagt, kostet ja 160 Euro dann, dann bin ich heute Abend froh und freue mich darüber, dass ich mein Geld gut angelegt habe.
Warum? Hast du Aktien gekauft?
Nein.
Von den Rockfordern?
Nein, aber es ist doch lange davon geredet worden, dass der Euro verschwindet.
Ach.
Und wenn der Euro noch da ist, wenn Google soweit ist mit dem Auto, ja.
Ist ja kein Google-Auto, ist ein Auto von den Oxfordern.
Ja, gut. Aber das dauert ja noch ein paar Jahre. Ja? Und wenn dann
aber die
noch,
Engländer
wenn
haben doch gar keinen Euro.
Noch da ist, das hast du doch gesagt.
Ja.
Ja. Ja. Dann habe ich gewonnen.
Gut, ich wünsche dir.
Aber die Engländer haben doch gar keinen Euro.
Ja, das macht ja nichts. Du kannst das ja wahrscheinlich auch in Deutschland kaufen.
Die Engländer können den Euro auch nicht kaputt machen.
Weil wir gerade hier von Elektroauto gesprochen haben, von diesem Leaf. Ford wird in der zweiten Hälfte dieses Jahres auch ein Ford Focus Electric auf den deutschen Markt bringen. In den USA gibt's den bereits. Das ist ein Auto, das halte ich für relativ vielversprechend, weil es auf einem normalen Fahrzeug basiert und eine Reichweite von 160 Kilometer hat, bei einer Spitzengeschwindigkeit von 136 Kilometer pro Stunde und innerhalb von 3 bis 4 Stunden kann der Akku wieder aufgeladen werden. In den USA kostet das Fahrzeug in Grundausstattung komplett fix und fertig knapp $40,000. Jetzt, wenn ich einen Traum hätte, dann, dass das hier in Deutschland 30.000 Euro kosten würde, das wäre eine Sensation. Denn alles andere kostet viel, viel mehr. Vor allen Dingen, weil Gas in großen Mengen wieder gefunden wurde und in den USA, die pumpen ja nun so viel Gift in den Boden, um da Öl und Gas rauszuholen mit ihrem Fracking. Aber dadurch werden natürlich elektrische Sachen und Umweltschutz und alternative Energien in den Hintergrund gedrängt, wenn man den alten Kram weiterverwenden kann. Die Dänen sind da viel weiter. Was die Kerle gemacht haben, muss ich sagen, Hut ab. Die haben seit Januar alle Öl- und Gasheizungen verboten. In einem Neubau und bei Neuinstallationen darf man keine Öl- und Gasheizungen mehr verwenden.
Landesweit?
Ja, genau, ganz Dänemark. Okay. Sind ja nicht so viele Menschen wie in Deutschland.
Was mit den alten Sachen? Was ist also, wenn einer so eine Ölheizung hat?
2016, also es darf noch repariert werden, klar und sowas, aber 2016 darf auch nichts mehr ausgetauscht werden und sowas. Es muss also alles weg, was da alt ist.
Also 2016 und, ist Limit.
Ja, und die Regierung gibt viel, viel Geld, viele Millionen dazu für den Austausch, für den Umbau. Das Einzige, was ich mich frage, wird dann ganz Dänemark ein Reisfeld sein oder ein Maisfeld, nicht ein Reisfeld, Reisfeld
oder ist
auf, auf der anderen Seite. Also irgendwas wird da passieren, aber wir werden es sehen. Nur ich finde diesen Schritt schon sehr, sehr mutig, während bei uns Gas ja gepriesen wird, obwohl es auch ein Dreckszeug ist. Aber naja,
wieso?
Nur mal so am Rande.
Wieso?
Naja, also wenn du dir die CO2-Bilanz und ähnliche Sachen ansiehst, das ist ja noch nichts Seligmachendes, dieses Gas.
Wenn denn der Asteroid darauf achtet.
Hast du schon wieder einen dabei?
Nein,
in jeder Sendung kommt jetzt von dir ein Asteroid.
Ja,
hast du?
Ich warne davor, der wartet schon da oben. Er wartet. Er fragt mich noch, ob er kommen soll.
Ah ja.
Also man sollte sich mit mir gut stellen.
Na.
Mal zurück auf die Erde.
Sehr gut.
Wolfgang Rudolf, du hast in der letzten Woche doch über Quantencomputer und Vorbestellungen gesprochen.
Ja, hast du ja eine bekommen?
Es könnte sein, nee, das nicht, aber es könnte sein, dass ein Fehler den Bau von Quantencomputern beschleunigt.
Mhm, ein Fehler.
Ja, ein Fehler. Und zwar haben Wissenschaftler in Würzburg und in St. Petersburg in Siliziumkarbidkristallen ein Atom entfernt.
Wie?
Normal, ja, einfach so. Sie haben eine Fehlstelle erzeugt. Also normalerweise sind die Siliziumkarbidkristalle ja sehr regelmäßige Gitter aus Silizium und Kohlenstoff. Sie werden heute viel gebraucht, LEDs zum Beispiel, basieren da drauf. So, und jetzt sind die hergegangen, haben aus diesem Gitter ein Siliziumatom entfernt. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Mit der Pinzette geht's nicht. Das müssen die wahrscheinlich irgendwie mit dem Laser rausschießen. Dann haben die das neue Material, Anführungszeichen, untersucht und haben plötzlich was festgestellt, dass man mit viel weniger Energie zum Beispiel eine Leuchtdiode wenn man die Siliziumkarbid anregen will, muss man eben bestimmte Energie zuführen und dann fängt das Ding an zu leuchten, nimmt man dieses eine Atom raus, hat eine Fehlstelle drin, dann gibt es andere Energie, zusätzliche Energieniveaus und man kann es mit weniger Energie zum Leuchten bringen. Die sagen also normalerweise, um das Ding zum Leuchten zu bringen, muss man eine hohe Hürde, Energiehürde überwinden und so jetzt sind im Prinzip ein paar Treppenstufen dazwischen. So, dazu kommt, dass eben dieses neue Material infrarotes Licht und kein Ultraviolett absondert oder ausstrahlt, Entschuldigung, und dadurch ist es einfacher, zum Beispiel für Datenübertragung. So, das ist das, was man heute damit schon machen könnte. Was anderes haben die festgestellt. Vor einiger Zeit haben auch wir in der Nachrichtenspalte mal berichtet, dass man die Farbzentren in Diamanten mal beobachtet hat und festgestellt hat, dass da drin sich diese Qubits bilden. Also, ja, dass man darin Spin-Zustände von Atomen hat, die man eindeutig auslesen kann und manipulieren kann. Dieses Siliziumkarbid hat eine ähnliche Struktur und die, wenn da Defekte drin sind, haben die Forscher ähnliches Verhalten beobachtet. Das heißt, man kann sogar bei Raumtemperatur, darum geht's ja normalerweise, waren Qubit-Zustände ja bei nahe des absoluten Nullpunktes schon länger kontrollierbar, aber wer will schon so eine kalte Kiste sich zu Hause hinstellen? Also, bei Raumtemperatur könnte so ein Kristallwürfel schon eine Ansammlung von Qubits sein und könnte damit Operationen, computerähnliche Operationen durchführen. Man kann ja nicht sagen, Computeroperationen, so wie wir ihn heute definieren, kennt er ja nur Stromfließ, an 0 und 1. Diese Spins der Qubits können verschiedene Richtungen haben und auch verschiedene Lagen haben. Dadurch kann ein Bit mehr als eine Information haben. Man hat also kein binäres System dann mehr, sondern vielleicht ein Vierersystem oder Achtersystem. Ja. Je nachdem, wie gut man das auswerten kann.
Oje, oje, wer soll denn das programmieren, begreifen?
Wenn das denn mal zu Systemen kommt, die miteinander agieren können, es sind ja ganz viele Sachen noch nicht gelöst, wie man zum Beispiel diese Qubits miteinander verbindet, wie man eine Logik da drauf macht, wie man denn wirklich die einzelnen Punkte nicht mit diesen Riesenapparaturen der Forscher, sondern wirklich zu Hause auslesen kann und auswerten kann. Und dann entwickelt sich, dann kommt eben irgendwann mal hoffentlich der Quantencomputer. Diese Siliziumkarbid-Technologie, die kennt man ja eben von Transistoren, von Leuchtdioden, von diesem ganzen Zeug, mit der ganzen Elektronik, mit der wir uns heute umgeben. Von daher ist das Verfahren beherrschbar. Und das ist die Hoffnung, die die Forscher haben. Haben allerdings noch ein Problem. Man muss ja auch Speicher haben. Und was man heute bei den heutigen Materialien noch hat, dass die Streufelder der benachbarten Atome die Informationen nach kurzer Zeit zerstören. Wenn man also einen Qubit in einen bestimmten Zustand versetzt, dann dauert es eine relativ kurze Zeit, also im Mikrosekundenbereich, dass diese Information weg ist, weil eben die anderen Nebenmann stören. Und man sucht eben jetzt nach Materialien, die magnetisch neutral sind, also kaum Streufelder haben. Und dann hätte man auch auf Quantenebene Speicher. Und wenn wir jetzt noch ein paar Jahre weiter sind, dann hat der Thomas Ritter vielleicht wirklich mal Quantencomputer im Angebot.
Wir arbeiten darauf hin. Ja. Genau, da ist dann vorne ein Computerclub 2 Aufkleber drauf. Kannst also du mir mal gerade
schon ein paar Quanten schicken da von meinen alten Schuhen da?
Ja, hast du die immer noch von der letzten Sendung? Ja. Hast du die immer noch von der letzten Sendung an?
Ja, wollte keiner haben.
Ich meine, man riecht's.
Was haben wir denn für ein Datum heute? Wir haben noch nicht den 1. April, sind noch 2 Wochen bis dahin, aber 2 Wochen bis dahin? So ungefähr. Heinz, kannst du mir mal die Informationen da über diesen Quantencomputer hier rüberschlagen?
Die kann ich dir beamen, ja.
Schlagen.
Die kann schlagen.
Ja, du
ja,
lachst.
Ach so, ja.
Es geht um etwas.
Ich hol denn meine Trommel raus und trommel sie dir rüber.
Nein, Kinders.
Oder
Kinders,
meinst du das nicht?
Ihr seid sowas von uninformiert. Das glaubt man ja gar nicht. Also, man kann einfach mit seinem Smartphone gegen die Leertaste des PCs klopfen und dann werden die Daten zwischen den Geräten hin und her transportiert. Oh, gut.
Finde ich gut.
Also du nimmst dein Smartphone in die Hand und haust auf den Sparty-Balk, auf die Space-Taste, auf die Leertaste und dann werden die Daten übertragen.
Das Einzelgeräte kaputt.
Ja, du sollst nicht drauf dreschen wie ein Irrer, sondern man klopft dagegen, so nach dem Motto.
Vorsicht.
So, und das, was sich da einfach so bescheuert anhört, das funktioniert wirklich. Man muss nämlich den Rechner, den Browser aufmachen und auf die Internetseite gehen, bu.mp, also bump, bu.mp, und auf dem Browser eine App, auf dem Smartphone eine App installiert haben und die auch gestartet haben. So, und wenn man dann mit dem Smartphone diese heftige Klopfbewegung, Herr Back, nicht schlagen, Klopfbewegung durchführt, dann wird über den Bewegungssensor erkannt, jetzt tut sich was, und am PC wird erkannt, da wird also die Leertaste runtergedrückt, und dann wird über diesen Server von bu.mp werden die Daten ausgetauscht, synchronisiert oder was auch immer. Das hört sich wirklich bescheuert an, aber es funktioniert auch wirklich.
But we don't have the 1st of April.
Genau. Es ist also wirklich kein April-Scherz, sondern es gibt es wirklich. Also der geneigte Zuhörer möge einfach mal auf bu.mp nachschauen. Da die ganze Sache kostenlos ist, kann man sich ja mal den Spaß machen. Und künftig braucht man nichts anderes zu machen, als im Browser mit dem vorher gespeicherten Tab zu starten. Und dann klopft man auf die Taste und schon geht der Datentransfer los.
Also wenn ich an den Wolfgang Back denke, sollte man eine Tastatur mit sehr stabiler Leertaste haben. Wenn das beim ersten Mal nicht klappt, dann haut er vielleicht etwas fester
oder
drauf.
Oder eine Wechseltastatur.
Muss alkoholfest sein, nicht stabil.
Ja, das sowieso, und das wissen wir ja nun.
Und vielleicht brauchst du auch noch ein Outdoor-Handy dafür, das stoßunempfindlich ist, dann können wir dich auch darauf lassen.
Also für Wolfgang Back.
Ruhig sein, ich habe jetzt eine alkoholresistente Tastatur.
Ach so. Ich dachte Körperbau. Na gut, okay. Wir sollten vielleicht aufhören zu blödeln, obwohl das nochmal betont kein April-Scherz war. Denn wir haben ja noch nicht den 1. April. Aber man darf sich diese Sendung natürlich auch noch nach oder während des 1. Aprils
abhören. Wir haben aber den Thomas Ritter. Den haben wir. Oh. Er wartet.
Ja, den haben wir. Der hat zwar keine Quantencomputer, aber
er hat eine Menge Sachen.
Auch so interessante Sachen.
Und wir sind auch dabei, weitere Sachen zu suchen. Quantencomputer haben wir schon angeboten bekommen vom Zuhörer. Vielleicht fällt noch einem Zuhörer irgendwas ein. Es gibt auch im Forum einen Faden, wo man da seine Meinung hineinschreiben kann, was man so gern bei Thomas Ritter im Shop noch finden würde. Wir tun den Daumen nach oben.
Vielleicht den Papiercomputer. Und der Daumen geht nach oben.
Ja, nicht so hoch, und nicht tschüss. In die Nase, einfach nur vors Gesicht halten.
Und tschüss und zickezack.
Und was noch?
Und tschüss.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.